überlege mir morgens, was der Tag mit sich bringt, ob ich von zu Hause aus arbeite, ob ich an meinen Schreibtisch hier im Büro gehe oder ob ich mich in ein Café setze. Und vieles der Arbeit ist tatsächlich auch, sich mit Leuten zu treffen und zu unterhalten, die man eh mal wieder treffen wollte und mit denen man eventuell und vielleicht auch nur potenziell etwas zusammen vorhat.
Ein zwangloser Übergang von Privatleben in Arbeit. Alltag für Holm Friebe. Zusammen mit Sascha Lobo hat er sich auf die Suche gemacht nach einem intelligenten Leben jenseits der Festanstellung. Herausgekommen ist dabei, wir nennen es Arbeit, das Buch der digitalen Bohem. Bietet sie eine Antwort, eine Alternative zum unbefriedigenden Brotjob? Oder ist sie nur die Avantgarde einer völligen Ökonomisierung aller Lebensbereiche? Gedanken über Objekte des prekären Lebens von Alexander Körner und Judith Albrecht. Die digitale Bohème
ist ein Label, was wir uns ausgedacht haben, womit wir uns auch gar nicht so leicht getan haben, weil sehr viele falsche Konnotationen bei Bohème da reinspielen. Wir haben uns aber doch dafür entschieden, weil Bohème vieles von dem transportiert, was wir beobachten an neuen Arbeitsformen, die außerhalb der großen Unternehmen und der Welt der Festangestellten stattfinden. Sprich Gruppenkonstellationen, die zusammenarbeiten in kleinen informellen Kollektiven, die das an ungewöhnlichen Orten tun, teilweise in Cafés, und die das sehr selbstbestimmt und selbstorganisiert tun, also zu Arbeitszeiten, die einfach sich dem Bedürfnis der Tagesgestaltung unterordnen und die nicht oktroyiert werden von einem Arbeitgeber.
Und das alles fanden Friebe und Lobo im Begriff der Bohème wieder. Es geht ihnen um Künstler, Architekten, Labels, Galerien, Designstudios, Verlage und Journalisten, aber auch um Menschen in der Werbeindustrie, um Softwarehersteller und Gameproduzenten, Kreative wie Christian Heinecke.
Das ist das, was ich immer machen wollte und das, was ich im Endeffekt auch durchgezogen habe. Also ich konnte mir nie vorstellen, dass ich mich irgendwo bewerbe und da ein Angestelltenverhältnis eingehe und die ganze Zeit für jemand meine Ideen opfere. Also ich hatte immer sehr viele Sachen im Kopf und die wollte ich alle umsetzen. Also ich wollte einfach machen. Und deshalb habe ich mir gedacht, die beste Möglichkeit einfach zu machen ist eine Selbstständigkeit.
Christian Heinecke ist Autor. Er widmet sich im Buch Die Stadt als Spielplatz ausführlich dem Thema Street Art. Heinecke ist außerdem Webdesigner. Er konzipiert Ausstellungen, Workshops, ist Raumgestalter und Filmemacher. Von Menschen wie Christian Heinecke schreiben Holm Friebe und Sascha Lobo in ihrem Buch. Die beiden wollen die digitale Bohème nicht erst ins Leben rufen, sondern sie finden sie bereits vor. Etwa durch Netzwerke im Internet.
Bei mir ist es halt so, dass ich, weiß ich nicht, 4 bis 5, 7 solche Netzwerke habe, mit denen ich arbeite. Und die funktionieren halt wirklich alle überregional. Und da sind Leute dabei, die ich überhaupt persönlich noch gar nicht kenne oder erst später kennenlerne. Also das fängt halt per E-Mail an. Ja, man findet da irgendwie eine Internetseite und denkt, dass derjenige in das Konzept passen könnte, schreibt den an und dann geht halt der Kontakt los. Und wenn das nett ist und wenn das funktionieren kann, dann baut sich da meistens auch was drauf auf. Da gibt es bei mir mehrere Schienen. Also einmal in dieser künstlerischen Schiene habe ich sehr viele Kontakte, dass man halt Ausstellungen organisiert oder zur Ausstellung eingeladen wird. Dann habe ich halt eine Künstlergruppe, die auch im Netz relativ locker agiert und halt versucht, über diese ganze Vernetzung im Internet neue Aufträge ranzuholen. Ich bin ja auch der Autor eines Buches und das Buch, beziehungsweise die Inhalte des Buches, habe ich auch über solche Netzwerke zusammengetragen innerhalb von 3 Monaten. Also es war für mich auch selbst total erstaunlich, in welcher kurzen Zeit man mit Leuten zusammenarbeiten kann, was man da in so einer kurzen Zeit auf die Beine stellen kann. Also ich habe es wirklich geschafft, mit 20 Leuten im Netz irgendwie den Inhalten eines Buches in 2,5 Monaten zusammenzutragen.
Die neuen Möglichkeiten durch Plattformen wie YouTube und MySpace. Sie ermöglichen Erfolgsmodelle der digitalen Bohemen. Auch die Arctic Monkeys, eine englische Band. Weltweit bekannt geworden sind sie durch ihre im Netz veröffentlichten Songs. Kostenlos verbreitet auf der bandeigenen Homepage. Sie schafften es, bei Konzerten Stadien zu füllen, bevor sie eine Plattenfirma für ihr Album gefunden hatten. Doch es geht um mehr, um als das bloße Aufzählen von Erfolgsgeschichten. Friebe und Lobo erkennen, dass sich immer mehr Leute von der Festanstellung abwenden. Sie meinen es ernst damit und erkennen darin einen emanzipatorischen Schritt.
Uns geht es eigentlich darum, zu zeigen, dass es eine Alternative gibt, die für immer mehr Leute attraktiv ist. Und dass nur weil die Festanstellung knapper wird und nicht mehr für alle zur Verfügung steht, sie dadurch selbst nicht unbedingt attraktiver wird, weil man doch sehr viel schlucken muss, sehr viel einstecken, sehr viele Nackenschläge bekommt und auf lange Sicht, wenn man sich diesem System unterzieht, dann doch eine Persönlichkeitsveränderung damit einhergeht, indem man sich einfach permanent anpassen muss, die nicht unbedingt wünschenswert ist, und da mal den Scheinwerfer drauf zu halten bei uns ein Anliegen, weil im Moment sieht es ja so aus, als ob das wirklich die einzige Alternative ist, und in dem Moment, wo nicht mehr alle da reinkommen, heißt die Ansage, sich besser zu qualifizieren, aber trotzdem ist nicht Platz für alle, und da muss man halt mal über Alternativen nachdenken, bevor man einfach in der Praktikumsschleife hängen bleibt und immer gegen diese Festung anrennt. Und die drin sind, halten die Tür zu und lassen einen nicht rein. Das ist einfach eine missliche Situation. Da muss es doch vielleicht etwas Drittes geben. Und wir haben versucht, dieses Dritte zu formulieren.
Und das in ihrem Buch Wir nennen es Arbeit. Die beiden Autoren sind dabei nicht allein. Hinter ihnen steht die Zentrale Intelligenzagentur, ein Netzwerk von kreativen Freiberuflern. Friebe selbst ist Volkswirt und Journalist. Im Buch selbst geht es aber auch um thematisch verwandte Veröffentlichungen. Jeremy Rifkins These vom Ende der Arbeit, David Brooks, Bobos, bis hin zur Generation Praktikum. So ziemlich alle Stichworte tauchen auf, die in den letzten Jahren die Diskussion über die postindustrielle Gesellschaft und ihre Zukunft geprägt haben. Dann übernehmen Friebe und Lobo die Überlegungen des amerikanischen Politikwissenschaftlers Richard Florida. Der hat in seinem Buch »The Rise of the Creative Class – Künstler und kreative Selbstständige« zum Standortfaktor erklärt. Freiheit müsse nicht zwangsläufig arm machen, folgern Friebe und Lobo. Es sei durchaus möglich, nicht zu verhungern, während man das tut, was man am liebsten tut. Und so hat auch Burkhard Vogel ab und an etwas Geld in der Tasche. Er ist Grafiker, Videokünstler, beschäftigt sich hauptsächlich mit bewegten Bildern und gehört dazu, zur digitalen Bohemen.
Die positiven Sachen sind ganz im Wesentlichen die, dass ich eben theoretisch jederzeit entscheiden kann, was ich tue. Ich kann mir im besten Falle die Projekte aussuchen, an denen ich arbeite, und ich habe eigentlich so ein Bild oder so eine Idealvorstellung, die eben tatsächlich ganz viel mit Freiheit zu tun hat. Der Realfall sieht ziemlich anders aus. Ich glaube, dass man gerade als Freier andauernd das Problem hat, dass man ja eben sich dauernd auf Jobsuche irgendwie befindet. Also man ist dauernd irgendwie auch in einer gewissen Anspannung, was nach dem letzten Job kommt. Also sobald mich anderthalb Wochen niemand anruft, wenn ich mit einem Projekt fertig bin, bekomme ich irgendwie ein komisches Gefühl und frage mich, was ist denn jetzt passiert? Das ist in den letzten 5 Jahren so, dass ich überhaupt keine Probleme habe, irgendwie so Jobs zu kriegen. Trotz allem ist es so, dass man jedes Mal nach irgendeinem abgeschlossenen Projekt in ein Loch fällt und sich fragt, hoffentlich meldet sich noch jemals wieder jemand.
Irgendwann lässt sich aus kulturellem Kapital auch ein realer Wert schöpfen. Auch dieser alten Überlegung liegt der Begriff der digitalen Bohem zugrunde. Die digitale Bohem hat jenen ein Gesicht gegeben, die sonst nur als irgendwie naturwüchsiger Standortfaktor vorkommen. Die Bundestagsfraktion der Grünen war es dann, die überhaupt einmal die Frage stellte, wie es denn den Kreativen eigentlich wirklich gehe. Ökonomisch. Eine von der Fraktion in Auftrag gegebene Studie zur Kulturwirtschaft und den Creative Industries will aktuelle Trends unter besonderer Berücksichtigung der Mikrounternehmen aufzeigen. Sie blickt auf die ökonomische Lage der Kreativen. Mehr als 150.000 sogenannte Mikrounternehmen sind im Bereich der Creative Industries tätig und bei denen sank der Umsatz in den letzten Jahren. Satte 15.000 Euro weniger Geld gab es, durchschnittlich, für jeden. Während die Zahl der Mikrounternehmen ständig zunimmt, wachsen demnach ihre wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Bohème wird also immer ärmer. Zudem erkennt Christiane Rösinger, Sängerin der Band Britta, ganz andere Probleme.
Unter uns Lo-Fi-Bohemiers kommen natürlich auch sehr dunkle Stunden, wo man denkt, okay, es geht nicht anders, ich gehe jetzt zurück in diese bürgerliche Gesellschaft, ich nehme einen Job an. Aber sie können dann, wenn sie dann über 40 sind, selbst mit Universitätsabschluss und mit vielen Fähigkeiten, geht es nicht mehr. Und diese ganze Selbstausbeutung, das funktioniert bis zu einem bestimmten Alter. Und wenn dann aber, wie gesagt, Krankheiten und so weiter dazukommen, dann sind wirklich sehr viele Leute total hilflos.
Probleme, die kaum eine Rolle spielen im Buch »Wir nennen es Arbeit«. Dennoch, mit dem Schlagwort von der digitalen Bohème haben Friebe und Lobo einen Coup gelandet. Trotzige Slogans lassen Verzweiflung anklingen, wegen prekärer Lebens- und Arbeitsbedingungen. Wie viel Solidarität, Kreativität und gesellschaftliche Durchsetzungskraft die digitale Bohème wirklich entwickeln kann, sollte dann auch mit Vorträgen und Workshops erläutert werden. Beim von Friebe und Lobo veranstalteten 9-to-5-Festival in Berlin im Herbst 2007. Diana Artus, Mitbegründerin des Künstlerkollektivs Impacts Unlimited, war mit vor Ort.
Natürlich gibt es ja auch Beispiele, dass das für einzelne Leute ganz gut funktioniert. Also das sind ja Friebe und Lobo, glaube ich, selber auch ganz gute Beispiele dafür. Ich glaube, sie haben ja jetzt mit ihrem Buch und dem Festival eine ziemliche Marketingkampagne auch für ihr eigenes Projekt losgetreten und können da, glaube ich, mittlerweile auch ganz gut davon leben. Die Sache ist nur, dass das für viele eben nicht so gut läuft. Und meiner Meinung nach hätte so ein Festival vielleicht dazu da sein können, eben genau darüber zu sprechen und eben genau hier zu überlegen, wie kann man vielleicht sozusagen sich zusammenschließen und noch zusammenarbeiten und so eine gegenseitige Verantwortung auch füreinander übernehmen. Und das waren durchaus Themen, die am Rande dieses Festivals zur Sprache kamen. Und ich hatte den Eindruck, dass beim Publikum schon ein ganz großes Bedürfnis darüber da gewesen wäre, genau darüber zu sprechen. Also insbesondere bei der Abschlussdiskussion, wo es eigentlich darum gehen sollte, dass jetzt jeder nochmal seine Meinung sagen kann, beziehungsweise dass man den Ausblick gibt, wie geht es jetzt in Zukunft weiter? Und ich fand es eben bezeichnend, dass die Veranstaltung genau in diesem Moment von Holm Friebe abgebrochen wurde, als eigentlich solche Ängste und Selbstzweifel geäußert wurden. Dass es eigentlich bei diesem Festival die ganze Zeit darum ging, zu erzählen, wie toll das eigentlich alles ist. Keine Ahnung, was das sollte.
Nicht nur am Festival der digitalen Bohème gibt es Kritik. Auch das Gesamtkonzept von Friebe und Lobo wird mehr und mehr in Frage gestellt. So reibt sich Andreas Bröckmann vor allem an dem selbstgewählten Begriff. Für den künstlerischen Leiter der Transmediale, einem Festival für Kunst und digitaler Kultur, ist die Zuschreibung digitale Bohème viel zu unpräzise.
Das sind so Leute wie ich, so Leute wie Sie. Das sind ganz normale Jugendliche, die halt mit einem Laptop und einem iPod durchgehen. Ich glaube, dass solche Begriffe immer ein Zeichen dafür sind, dass man irgendwie so ein Phänomen in den Griff zu bekommen versucht. Ich halte die nicht so für so wichtig. Wichtiger finde ich eigentlich immer, wie die Leute sich selber definieren. Ne? Wie Leute sagen, okay, wir sind die Podcaster-Szene oder wir sind die Elektronikfrickler oder wir sind die Hacker. Ne? Solche Begriffe, die Leute sich selber geben, sind oft wesentlich authentischer und wesentlich tragfähiger als so ja, gehypte Begriffe.
Wichtig ist auch die Frage, ob das Modell der digitalen Bohème nicht zu einer völligen Entgrenzung führt, denn hier greift Arbeit auf das gesamte Leben über. Alles ist Arbeit. Alles ist Freizeit. Der Betrieb wird in den Kopf verlagert und alle Lebensbereiche werden ökonomisiert. Das gilt auch für die sozialen Kontakte. Wann ist ein Gespräch in der Kneipe freundschaftlich, wann dient es dem Geschäft? Sitzt man seinem Freund gegenüber oder dem potenziellen Konkurrenten? Für Gewerkschaftsaktivist Jörg Depter führt diese Entgrenzung dazu, dass die Behauptung von Emanzipation sich in ihr Gegenteil verkehrt. Zu einer höheren Stufe der Entfremdung. Für ihn ist die digitale Bohème nur ein
Milchkaffee-schlürfender, Latte Macchiato-schlürfender Haufen elitärer Kacker. um es mal so einfach auszudrücken, die eine große Nabelschau betreiben. Am einfachsten kann man das vielleicht für die Leute erklären, die ab und zu mal in Berlin sind. Geh einfach mal durch die Kastanienallee und guck dir mal an, was da so für Leute rumhängen, die sich selber als urbane Penner bezeichnen, weil sie in einer, wie sie es meinen, selbstgewählten Prekarität leben, die aber meiner Meinung nach gar nicht selbstgewählt ist, weil wenn du dir angeguckt hast, wie das passiert ist, dass die halt zu so einem modernen Prekariat geworden sind, dann liegt das eher daran, dass die Festanstellung in den Branchen in den letzten Jahren einfach zurückgegangen ist. Und dass wer halt in solchen Bereichen, in diesen IT-Branchen oder wie man das immer nennen will, im Internetbereich arbeitet, eigentlich darauf angewiesen ist, so eine Scheinselbstständigkeit zu führen. Also, und das verkaufen die auch noch als was total Tolles.
Die, das ist auch Holm Friebe. Und der entgegnet, dass von der digitalen Bohem eine subversive Wirkung ausgehe. Selbst wenn nicht alles eitel Sonnenschein sei, seien die Leute doch mit den Laptops zufriedener. Und dadurch, dass es einem sichtlich besser gehe, provoziere man jene, die noch in den Konzernen sitzen und im Rattenrennen mitmachen.
Ein wichtiger Punkt dabei ist noch, der auch missverstanden wird, dass es uns überhaupt nicht um Einzelkämpfertum geht, sondern es geht eigentlich darum, dass steckt in dem Begriff Bohem drin, dass man sich andere sucht, kleine Konstellationen, Gruppen, Kollektive, die zusammenarbeiten, ohne dann gleich aber wieder den ganzen Irrsinn der Firma und des Großunternehmens zu reproduzieren. Also kurz gesagt, wir richten uns an die Leute, die ohnehin Lust darauf haben, so zu arbeiten, die es ohnehin schon tun, und stärken ihnen quasi den Rücken und sagen, das ist eine Möglichkeit, auch ein anderes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Aber es richtet sich eben nicht nur an die Leute, die mit Laptops in Café sitzen, sondern es gibt immer mehr Bereiche, die eingemeindet werden. Ne? Also das ganze Bastlertum, viele traditionelle Handwerke, die jetzt wiederkommen, da arbeitet uns einfach die Technik zu, die uns die Möglichkeiten gibt. Das Internet als großer Vertriebskanal macht da einiges möglich. Und wir sagen einfach, die Chancen sind gar nicht schlecht, so etwas anzufangen heutzutage.
Leute, die eben ihr Leben der Kunst gewidmet haben und deswegen im Existenzminimum lebten, das war eben die analoge Bohem. Und sie nennen sich jetzt digitale Bohem, aber bei ihnen geht es ja jetzt überhaupt nicht mehr um Kunst oder um irgendwelche Freiräume, in denen man sich sozusagen musisch betätigt, sondern bei ihnen geht es ja eigentlich nur noch um Arbeit. Darum, dass man halt die ganze Zeit nur noch arbeiten soll. Und zwar mit dem Internet, deswegen wahrscheinlich dieses Wort digital. Und meiner Meinung nach ist dieses Wort Bohem eigentlich nur deswegen gewählt worden, weil es halt irgendwie cool klingt. Es klingt halt dann, schwingt dann halt eben wieder dieser Avantgarde-Gedanke irgendwie mit. So, wir machen jetzt was ganz Neues. Ja, seid leer,
Paris, 19. Jahrhundert. Berlin, 20er Jahre. Das war die analoge Bohem. Leute in Cafés ohne Festanstellung und ohne Internetzugang. Heute in Berlin, Zürich und überall hier und dort, das ist die digitale Bohem. Leute in Cafés ohne Festanstellung, aber mit Internetzugang. Soweit das Klischee. Doch irgendetwas muss dran sein, denn nicht nur Diana Artus, auch die Wochenzeitung Freitag konstatiert, die Stilisierung eines coolen Lebens in der digitalen Bohem nervt. Klar ist, er oder sie war ein Antitypus, der Bohemian, damals, in Zeiten strenger Fabrikdisziplin. Und heute? Längst wird nicht mehr nur von Oberschicht und Künstlern verlangt, Subjektivität und Wissen in den Arbeitsprozess einzubringen. Nein, kreativ, produktiv sein, das verlangen Führungskräfte von ihren Mitarbeitern. Die Kreativbiografie wurde kurzerhand zum Prototypen des persönlich erfüllenden und ökonomisch rentablen guten Lebens. Und so verwundert es wenig, wenn die Referatsleiterin der Senatsverwaltung für Wirtschaft in Berlin, nämlich Ingrid Walter, einen wunden Punkt trifft.
Was mich stört an Ihrem Buch und auch an dem, was Sie vorhin gesagt haben, ist diese Unterscheidung in selbstständig und klein und damit eigenbestimmt und kreativ und interessantes Leben und so weiter und so fort und dem, was dann schon Unternehmen sind. Ne? Da sehe ich keinen Unterschied. Ich sehe eine Gratwanderung oder ich sehe eine, wenn es gut geht, eine Wanderung zwischen Selbstständigen, die erstmal alleine selbstständig sind und wenn es gut geht, ein bisschen wachsen, wie Sie mit Ihrer zentralen Intelligenzagentur und wenn es noch besser geht, anschließend vielleicht noch ein Stück weiter wachsen und wenn es schlecht geht, auch mal wieder Ihren Geschäftszweck ändern müssen oder ganz untergehen, wie wir das ja auch erlebt haben und dann wieder neu wachsen.
Klar, hat man doch alles schon erlebt. Zuletzt, als die Blase der New Economy platzte. Das alles erinnert an die Alternativbewegung der 70er Jahre, als Leute ebenfalls versuchten, ein selbstbestimmtes Arbeiten zu organisieren und für eine größere Autonomie niedrigere Einkommen in Kauf zu nehmen. Von diesen alternativen Betrieben ging ein bedeutender Modernisierungsimpuls aus, denn irgendwann merkten die Konzerne, dass Mitarbeiter, die sich selbst motivieren, wesentlich effektiver arbeiten als die, die man antreiben muss. Man hat Prinzipien wie flache Hierarchien einfach übernommen. Die Frage ist also, ob das, was Friebe und Lobo für einen Gegenentwurf halten, nichts weiter ist als der nächste Modernisierungsschritt. Für den Gewerkschafter Jörg Debter ist die Antwort klar.
Die digitale Bohem arbeitet einfach mal den Unternehmern in die Hände, weil sie rund um die Uhr verfügbar sind und glücklich über die Selbstausbeutung.
Klingt, als würde die digitale Bohem eher das bürgerliche Ding erst so richtig ins Laufen bringen. Trotz Anzeichen symbolischer Dissidenz und rhetorischer Frontstellung gegen Neoliberalismus.
Wir wollen einfach nicht die Antwort auf die große Krise der Gesellschaft geben, sondern eher auf die vielen kleinen, die damit zu tun haben, dass die Leute kreuzunglücklich sind in ihrem Job oder aber gar nicht reinkommen in dieses System, was ihnen als alternativlos vorgegaukelt wird. Und da fangen wir quasi ganz von unten an, vom Individuum, das sagt, wie kann man denn eigentlich mit seiner Arbeit glücklich sein und muss man dieses Rattenrennen mitmachen? Und unsere Antwort ist nein und wahrscheinlich muss man auf ein bisschen Geld verzichten und muss ein paar Durststrecken in Kauf nehmen. Aber insgesamt zeigt sich auch in den Umfragen, dass Leute, die das machen und die dann irgendwann robusten Grund unter die Füße kriegen, damit sehr viel zufriedener und glücklicher sind. Und ich denke eigentlich, es ist ein altes linkes oder zumindest emanzipatorisches Projekt, wenn man sagt, freie Bestimmung über die Tageszeit ist ein Wert an sich und den dürfen wir nicht so einfach aufgeben. Ganz früher haben die Gewerkschaften auch mal dafür gearbeitet, das haben sie drangegeben. Und von daher muss das mal irgendjemand sagen, dass es einfach toll ist, wenn man nicht morgens früh irgendwo in eine Firma einrücken muss, sondern sich das selbst einteilt.
Selbstbestimmung hin oder her. Formulierungen wie Durststrecke lassen so einiges durchblicken, etwa, dass derjenige, der Pech mit seinen verrückten Projekten hat, am Ende doch bloß in der alten Elendsbohem landet. Von den psychologischen Folgekosten ganz zu schweigen. Wenn die Grenzen zwischen Leben und Arbeit verschwimmen, wenn plötzlich alles Arbeit ist, wenn jede Freundschaft zur potenziellen Ressource für den digitalen Unternehmer wird, wo bleibt bei dieser totalen Ökonomisierung des Lebens das bessere Leben?
Gut, es ist natürlich vieles durch die rosa Brille betrachtet, aber gerade weil die Debatte so überschattet wird von diesen apokalyptischen Diskursen um Prekarisierung und Verelendung und da in diesem Zusammenhang eigentlich die klassischen Arbeitgeber nur als die Rettungsinsel erscheinen, da muss man auch mal ein bisschen übers entgegengesetzte Ziel hinausschießen und sagen, so toll ist das wirklich nicht und wir malen das jetzt mal schwarz und die Gegenseite rosig und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber es ist wichtig, dass jemand überhaupt mal diese Position formuliert.
Fakt ist, es gibt keine Form der organisierten Interessenvertretung. Nicht in dem Moment, wo man aus dem Lohnarbeitsverhältnis herausgeht. Wie im Sprichwort, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das Modell der digitalen Bohem hört sich schön an. Doch nur so lange, wie alles gut geht. Aber was passiert, wenn es nicht gut geht? Dann gibt es nichts, nur den freien Fall. Friebe und Lobo propagieren ein Leitbild, das auf die Risiken und Nebenwirkungen, die in ihm enthalten sind, nicht eingeht. Denn Leute, die die gleichen Dienste anbieten, sind Konkurrenten. Ein Gegenbeispiel wären die französischen Kulturprekären. Die stellen die Umstände, in denen sie arbeiten, in Frage. Doch ohne ihre Arbeit aufzugeben. Immerhin versuchen sie, kollektive Forderungen zu formulieren. Davon findet sich bei Friebe und Lobo nichts. Und es bleibt die Frage, warum organisiert sich diese prekäre Intelligenz denn nicht? Warum scheut man sich vor politischen Bündnissen? Impulse dafür könnten die Euro-Mayday-Initiativen geben.
Zum einen versuchen wir tatsächlich, alle möglichen verschiedenen Leute, die von irgendeiner Form von Prekarität betroffen sind, zusammenzufassen. Also es sind Migrantinnenorganisationen dabei, es sind eben politisch bewusste Clubgängerinnen dabei. Also die sind eine tragende Säule schon seit dem letzten Mal hier von dem Mayday gewesen. Mitten im Diskurs über Freiräume, über Privatisierung, über Kommerzialisierung von Freizeitkultur und so weiter. Und es ist eben gegen alle Spaltungsversuche, die es gibt. Natürlich sind wir verschieden, aber wir dürfen halt eben sozusagen nicht uns spalten lassen von dieser Unterschiedlichkeit, die wir sind. Nämlich das ist genau das, was im modernen Kapitalismus der Fall ist. Und wir wollen halt sehen und zeigen, dass es Gemeinsamkeiten gibt. Und es gibt vor allen Dingen Gemeinsamkeiten, um für ein besseres Leben zu kämpfen. Für ein besseres Leben ohne Kapitalismus, ohne Krieg, ohne Sexismus und ohne Rassismus.
Gerade ein Milieu-Manifest wie »Wir nennen es Arbeit« hätte sich mit der Überlagerung von Selbstverwirklichung, Selbstausbeutung, Selbstzweifel auseinandersetzen können. Doch die digitale Bohème verbaut gesellschaftliche Allianzen. So richtig Lobos und Friebes Idee ist, dass die Voraussetzungen gegeben sein könnten, um die ewige Alternative von Lohnarbeit oder Prekarisierung zu durchkreuzen, so richtig bleibt, dass sich derlei sehr schwierig herbeibloggen lässt. Und hier trifft vielleicht auch der Einwand von der Kulturwissenschaftlerin Kerstin Starkemeier mitten ins Problem.
Das Problem würde ich dann immer eher da sehen, wo Prekarität genau dazu genutzt wird, dass es halt keinen Widerspruch, also dass es scheinbar so ist, dass es keinen Widerspruch mehr zwischen Kapital und Arbeit gibt, sondern dass der halt aufgelöst wird und so Prekarität als so ein Slogan genommen wird, wie ich das zum Beispiel vom Hamburger Euro Mayday sehr stark kenne, der einfach eine Vergemeinschaftung im Hier und Jetzt sein soll. Also so ein bisschen glücklicher sein mit dem, wie es an Scheiße ist. So positiv das auch ist, dass es irgendwie gegen Spaltungsversuche angesetzt wird. Aber das Negative daran ist ja schon, dass wenn der Student sich mit der Putzfrau verbrüdert, dass der Putzfrau erstmal herzlich wenig bringt, nur dem Studenten besseres Gewissen.
Oder eben dem Blogger, dem Angehörigen der selbsternannten digitalen Bohème. Immerhin, der digitale Bohemian ist sich seiner Verstrickung in das System bewusst.
Ja, das ist halt so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, also sie unterliegen da jetzt nicht mehr irgend so einem Mythos von Gegenkultur oder so, also sie sind sich durchaus darüber im Klaren, dass sie halt in diesem System auch involviert sind und dass sie sich da nicht rausnehmen können, also gehen sie auch ziemlich pragmatisch ran und das ist jetzt irgendwie sozusagen auch ein Punkt, der ganz gut ist, aber sie kommen dann eben gleich in einen neuen Mythos rein, also nämlich den von der Selbstbestimmung, also so wie sie das beschreiben, dieses tolle, freie, selbstbestimmte Leben ist es ja eben auch nicht. Das ist natürlich ein guter Ansatz, insofern zu sagen, okay, ich bin nun einmal da drin in diesem System und ich versuche jetzt meine Position auszunutzen, um irgendwie meine eigenen Interessen voranzutreiben. Und sozusagen, es wird in dem Buch so ein bisschen dargestellt, so ich baue mir jetzt mal meinen eigenen Kapitalismus und ich optimiere den jetzt mal nach meinen Vorstellungen. Und ich habe aber das Gefühl, gerade weil eben so eine Selbstkritik auch fehlt oder so eine kritische Selbstreflexion, dass man dann auch irgendwann die Frage stellen kann, ja, optimieren Sie jetzt noch den Kapitalismus oder optimiert der Kapitalismus schon längst sie?
Friebe und Lobo wissen, dass es im Kapitalismus kein Außen gibt, dass jede Gegenkultur diesen bisher stärker gemacht hat, dass sie ihm neue Impulse verlieh, anstatt ihm zu schaden. Doch heißt, ihn zu optimieren, nicht stets auch Ausbeutung zu optimieren, zum Beispiel hin zu einer subtilen und reibungslos ablaufenden Selbstausbeutung? Zwar schert der digitale Bohemian tatsächlich aus dem Rattenrennen der Angestelltenkultur aus, aber nur, um gleich in ein neues zu geraten, in dem es um Aufträge, Stipendien, Sponsoren und Aufmerksamkeit geht. Wenigstens kann er nun selbst entscheiden, wann, wo und mit wem er arbeiten will. Und das fühlt sich zunächst erstmal gut an. Irgendwie auch nach Selbstbestimmung. Mehr aber auch nicht.